einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Velahome, dem Podcast rund ums Fahrrad. Heute Folge 161, unsere alljährliche Weihnachtsfolge und Weihnachtsfolge. Uns sind sozusagen die Mitpodcaster ausgegangen. Die letzte Meldung, dass einer ausfällt, ist, wann ist die eingegangen bei mir? Ich würde sagen 10 Minuten vor der Sendung, heimlich geschrieben von einer Toilette. Mehr Details davon möchte ich da nicht verraten. Und so sind, ich weiß gar nicht, haben wir zwei schon mal alleine eine Sendung aufgenommen, Thomas?
Ja, haben wir schon mal gemacht.
Ich glaube schon, ne? Aber sicher ja. Bin ich mir nicht mehr. Ich weiß jedenfalls nicht mehr, worum es ging.
Es war irgendwie während der Vuelta ein Velo-Race.
Vuelta, stimmt. Ich tue jedenfalls so, als wüsste ich noch, worum es geht. Und Markus hat familiäre Verpflichtungen und der wird beim nächsten Snack wer sein. Deswegen machen wir jetzt so eine Mischung aus Velo Race und Velo Snack. Dadurch, dass es jetzt relativ unvermittelt auch dazu kam, dass wir zu zweit sind, nur ist die Vorbereitung auch, ich sag mal, sehr kreativ. So ist es. Thomas, wie geht's dir? Mensch, wie ist es in München? Wie ist das Wetter?
Ja, sehr kalt, frostig, aber
echt?
Es regnet wenigstens nicht wie anderswo in Deutschland.
Okay, weil das macht mir jetzt ein bisschen Angst, weil ich bin ja in ein paar Tage in München und Frost stehe ich ja gar nicht drauf auf so Kälte und so. Muss mich also warm einpacken.
Magst du lieber einpacken. Regen?
Nee, ich mag lieber Sonnenschein. Also Sonnenschein und schönes Wetter mag ich.
Aber die Kombination wird im Winter schwierig zu finden sein.
Ja, aber warst du nicht mal derjenige, der einen Winter in Spanien verbracht hat bei Sonnenschein und schönstem Wetter?
Ja, natürlich. Es ist Spanien.
Ja, also, dann haben wir doch die Lösung. Du hast ein bisschen Hall. Müssen wir vielleicht mal gucken, ob wir das hinterher rausfiltern und ein bisschen näher ans Mikrofon, aber das ist jetzt halt so. Vielleicht schenken wir dir zu Weihnachten mal ein neues Mikrofon. Das wäre auch mal was.
Das wäre ein Traum, ja.
Also, München ist kalt, München ist frostig, München ist dunkel. Wie kalt denn? Also muss ich wirklich die ganz warmen Sachen anziehen?
Nö, ich würde mich schon warm anziehen. -2 Grad, glaube ich, momentan.
Ach du Scheiße. Ja, dann werde ich das machen. Okay. Ja, hier ist noch schöner. Also hier regnet es kaum und es ist ein bisschen dunkel. Aber wir hatten letzte Woche Freitag, glaube ich, einen furchtbaren Nebel. Oder was, Montag? Ich glaube, Montag war es. Furchtbaren Nebel, aber sonst ist alles schön. Und bei uns ist es zumindest länger hell als bei Markus oben. Und ich weiß gar nicht, wie es beim Chris am Bodensee ist. Bodensee ist ja auch so eine warme Gegend, oder? Das ist da auch immer recht warm.
Ja, aber dafür dann im Winter bestimmt auch neblig.
Das, ja, du meinst wegen Wasser hier und so. Genau. Ja, das kann gut sein. Also, so, wir machen also heute so eine kleine, so ein Crossover sozusagen. Race meets Snack. Und was ja im Race so ein bisschen untergeht, ist, dass du ja nicht nur ein sehr profundes und schon fast professionell ausgebildetes Wissen hast im Bereich Fahrrad, sondern du fährst ja selber auch Rennrad. Das ist vielleicht manchmal ein bisschen zu kurz gekommen, habe ich den Eindruck.
Ja, exakt, aber ich glaube im Race so, da kann man damit nicht so sehr punkten, dass man dann selbst mit dem Rad auch unterwegs ist.
Damit hast du jetzt an jeglichem Ast, auf dem ich sitze und mein Wissen, also damit hast du mir quasi die Berechtigung, dort mitzumachen, abgesprochen, was aber okay ist. Aber nee, jetzt im Ernst, du fährst doch, also wie viel? Also ich weiß gar nicht mehr, wann das erste Jahr in rund um Köln war, wo wir uns getroffen haben. Das war noch Start in Leverkusen.
Ja, 2009 oder so war das, genau. Also
echt?
Das ist jetzt auch schon...
Nee, das war schon früher, 2008 würde ich behaupten.
Ja, kann sein. Ah. Also auf jeden Fall lange her, vielleicht 7, 8 Jahre.
Und da hast du, also wir haben mehrfach sind wir zusammen rund um Köln gefahren, wir waren auch, über das Bild bin ich zuletzt noch gestoßen, schon zusammen in Frankfurt unterwegs. Ich würde sagen, also wir müssen jetzt, wir plaudern kein Geheimnis aus, dass du deutlich schneller bist als ich, weil du auch von deiner Statur her, also dich kann man vor eine Lampe stellen und röntgen, dann sieht man die Knochen. Wenn das nicht jetzt der Deutsche Vita in München das alles verändert hat, wir haben uns auch eine Zeit lang nicht mehr gesehen, aber ich glaube, dass du bist von der Statur her auch, du bist ja so eine Kletterziege.
Ja, mittlerweile auch nicht mehr so, aber es kommt natürlich mit den Jahren so ein bisschen was dazu, aber dafür bin ich jetzt tempofester als früher.
Ach, ja, das ist ja auch was wert. Dir ging früher hinten raus immer so ein bisschen dann die Luft raus, ne?
Ja, klar. Und ja, ich weiß nicht, ob sich das jetzt so viel geändert hat. Ich bin lange nicht mehr eine Strecke über 150 Kilometer gefahren.
Wo ich jetzt sagen muss, okay, das, also nicht über 150 ist es ja trotzdem was. Also du sammelst ja. Wie viele Kilometer hast du dieses Jahr? Hast du das irgendwie so, du bist doch auch, du hast auch einen Strava-Account.
Genau.
Hast du das da mal nachvollziehen? Also kannst du es gerade mal schnell auf die Schnelle nachvollziehen?
Also mehr als ich. Sind so, also mit dem Strava-Ding alleine aufgezeichnet, so 7200.
Ja, muss man auch erstmal fahren.
Ja, aber dazu muss man sagen, sind viele mit dem Stadtfahrrad gefahren auch. Weil ich halt jeden Morgen 9 Kilometer zur Arbeit fahre und 9 Kilometer zurück.
Macht, Kleinvieh macht auch Mist und ich bin selber mal gespannt, wie sich das bei mir auswirkt, dass ich das jetzt in Zukunft nicht mehr haben werde, da ich mit dem Auto ja zur Fahrrad fahre, zur Arbeit fahre. Ja, und deswegen diese...
Mit dem Auto zum Fahrrad fahren.
Mit dem Auto zum Fahrradladen, zum Fahrradverkaufen fahre. Nee, also mit dem Fahrrad, mit dem Auto zur Arbeit fahre, statt wie früher mit dem Fahrrad zur Arbeit. Ob sich das irgendwie, das wird sich schon negativ auswirken, aber sollte mir auch in dem Fall recht sein. Also das ist es definitiv wert. Was hast du denn, also normalerweise habe ich jetzt so in der Dezemberfolge auch so ein bisschen mit dem Markus hieß der andere, ne? Ja, Markus. Markus darüber gesprochen, was wir im Jahr so auf dem Rad auch gemacht haben, erlebt haben, Hochs und Tiefs, war dieses Jahr bei beiden nicht ganz so viel. Hast du dieses Jahr so ein paar Highlights gehabt für dich persönlich auf dem Fahrrad?
Ja, Highlight für mich war, dass ich das erste Mal das Stifter Joch hochgefahren bin von der sozusagen richtigen Seite. Mit den 48 Kehren von nicht Bormio, sondern von Prato aus.
Prato Ort. Und?
Ja, war eindruckend. Also, wer sagt zum Beispiel, Alpe d'Huez sei ja einer der schwierigsten Berge und sozusagen das Serpentinenparadies der Radfahrer, der hat den Stelvio noch nicht gesehen. Also, das ist Wahnsinn. Vor allem oben, wenn man so aus dem Wald rauskommt und dann das letzte Stück, da sieht man ja die letzten, glaube ich, 15, 16 Kehren, kann man sehen. Das ist einfach beeindruckend, wahnsinnig.
Ja, das ist, bei mir ist das schon viel zu lange her, dass ich da hochgefahren bin und ich habe damals auch es nicht richtig genießen können, weil ich auch, es war das erste Mal, dass ich überhaupt so einen Pass gefahren bin und die ganze Zeit auch Schiss hatte, dass ich es nicht schaffe, zwischendurch überlegt habe, wie ich den Tacho manipuliere, dass es so aussieht, als hätte ich es geschafft und es irgendwie so jedem sagen kann, ja, war ich oben, super und hätte es dann doch nicht gemacht. Du bist von der anderen Seite schon mal hochgefahren vorher?
Ja, von Bormio aus. Und
okay.
Ja, ich würde jetzt nicht so sagen, dass eine Seite schwieriger ist oder eine einfache ist. Also ich finde, bei der Bormio-Seite sind halt die letzten paar Kilometer nicht ganz so anspruchsvoll wie auf der Prato-Seite, aber die Länge ist ja auf beiden Seiten ungefähr gleich und also ob man jetzt da oder da hochfährt, das ist, wenn man sich nicht richtig einteilt, ist es ganz schwer.
Aber die eine Seite, also die Prato-Seite ist halt Radsportgeschichte und die andere ist halt ein Anstieg. So empfinde ich den Unterschied. Ich glaube, das so kann man das sagen, weil ich meine, den Stelvio ist halt, das ist halt, ich weiß nicht, wenn man so von den Monumenten des Radsports spricht, also die typischen Klassiker, die 5 Klassiker, und wenn ich mir jetzt so 5 Berge raussuchen möchte und würde sagen, das sind die Monumente des Radsports von Bergseite, dann wird definitiv der Stelvio dazugehören, glaube ich.
Ja, klar, vor allem wenn man auch bedenkt, beim nächsten Giro d'Italia wird das Ding quasi zweimal gefahren und 1953 beim Giro d'Italia erstmals gefahren und war schon damals der entscheidende Berg in der Rundfahrt.
Wie findest du diesen Trend übrigens, wenn wir jetzt dann wieder den Brückenschlag zum Race zurückmachen, Berge zweimal zu fahren in einem Rennen? Findest du das was Positives? Ich schiebe mal meine Meinung vorab. Ich kann mich noch nicht entscheiden, ob ich das gut finde. Es nimmt dem einen Anstieg, der gefahren wird, also dem ersten sozusagen, so ein bisschen das Mythische, finde ich. Ich finde auch, dass solche Berge nicht zu oft gefahren werden sollten, damit es nicht eine Beliebigkeit wird.
Ja, aber in einem Jahr schon, in einer Etappe, finde ich das sehr gut, wenn das zweimal gefahren wird. Also zum Beispiel 2012, als ich beim Giro d'Italia war, da wurde der Anstieg Alpe di Pampiago zweimal gefahren, also einmal über die Passüberquerung, übers Reiterjoch und dann Zielankunft unten an der Skistation. Und für die Zuschauer ist es sehr, sehr gut, weil du siehst die Fahrer zweimal und auch für den Veranstalter natürlich leichter zu machen. Also er muss nicht so viel Strecke absichern, beziehungsweise hat einfach von der Logistik nicht so viele Probleme.
Das sind natürlich alles Argumente, die dafür sprechen, klar. Vor allen Dingen der Zuschauer profitiert davon. Ich empfinde das nur, ich finde es halt ein bisschen, für mich lebt so ein Mont Ventoux-Schiff so auch davon, dass es halt nicht jedes Jahr mit dabei ist, sondern dass so, dass es so ein besonderer Event ist. Und wenn es dann auch noch zweimal gefahren wird, ich glaube, ich kann mich da nicht mit abfreunden. Dafür bin ich, glaube ich, so zu sehr Romantiker, um sowas besonders zu finden. Wenn wir jetzt gerade eben dabei sind, die 5 Monumente, was würdest du denn, wenn du jetzt 5 Berge auswählen dürftest oder müsstest? Der Ton ist nicht optimal, höre ich hier nochmal. Da müssen wir, kann ich jetzt, müssten genauer beschrieben werden, was, dann können wir vielleicht mal danach gucken. Was würdest du denn so, wenn du sagen müsstest, 5 Berge, die 5 Monumente im Bergsinne, welche würdest du denn da auswählen?
Ja, von den schwierigsten Bergen.
Nee, so einfach, weißt du, Mailand San Remo ist ja auch nicht das schwierigste, vielleicht nicht das schwierigste Frühjahrsrennen, sondern es ist ja auch eine Geschichte, die dahinter steckt. Und so deine 5 Berge, wenn du nur 5 Berge noch in deinem Leben fahren dürftest, die du dann auswählen würdest. Sagen wir, ich glaube, das ist so eine gute Gedanke dahinter.
Ja, Stiftsayo. Mont Ventoux. Angliru, was gibt's noch? Galibier und Tonkolan.
Tonkolan hätte ich jetzt bei dir, hätte ich sogar drauf getippt, beziehungsweise gewettet. Stiftser Joch, klar. Ventoux auch. Was war das? Tonkolan würde ich, bin ich da, du bist zu sehr Italiener, da weiß ich nicht, ich bin da, glaube ich, mehr der Franzose.
Galibier.
Ja.
Oder nicht so?
Nee, ich wüsste nicht. Also es wäre definitiv mit dabei, die von dir natürlich auch beschriebene Stiftsayoch und Mont Ventoux, die sind, glaube ich, bei 9 von 10 Radfahrern dann gesetzt. Na, da braucht man nicht drüber diskutieren. Alpe d'Huez würde ich auch jetzt, also die 3 gehören da ja nun definitiv dazu.
Aber
ich würde...
Alpe d'Huez ist für mich, also... das ist
der überbewertetste?
Ja, weil das ist einfach vom Schwierigkeitsgrad her nicht so schwer, wie er gemacht wird. Es wird halt schwierig gefahren.
Aber weißt du, was bei mir dazugehört? Es gehört die Geschichte dazu. Weißt du, bei Alpe d'Huez fährst du hoch und du hast an jedem verkackten Berghubbelchen, an jeder Asphaltblase ist Geschichte. Und das gehört für mich da auch so ein bisschen dazu. Das ist auch so Teil des Ganzen. Ich glaube, wer gehört da? Was haben wir denn da noch? Also okay, 3 Mont Ventoux, Alpe d'Huez, Stiftsayoch. Ja, Galibier gehört, glaube ich, auch dazu. Und einen 5. möchte ich gar nicht rausnehmen, weil danach so viele auf einem Level kommen.
Okay,
vielleicht. Andorra Alcalis vielleicht noch.
Ja, okay.
Das aber auch nur aus historischen Gründen.
Ach so.
Da hat ja jemand mal die Tour gewonnen. Und deswegen, wobei ich den noch nicht gefahren bin. Ja, das wären, glaube ich, so meine 5. Bist du Galibier schon gefahren? Nee, ne?
Nee, noch gar nicht.
Und Alpe d'Huez?
Auch noch nicht, nein.
Ja, dann müssen wir mal irgendwie einen Trip hin planen. Dann machen wir das mal. Machen wir mal Valley Home on Tour.
Immer so weit weg, Frankreich.
Ja, das stimmt. Aber wenn man von München aus guckt, dann ist es ja wiederum gar nicht so weit. Also das ist ja eigentlich machbar. Das ist ja eigentlich... also ich erinnere mich, dass wir von da aus, glaube ich, nach München zurückgefahren sind. Und das war gar nicht so weit. Ja, also, was bist du dieses Jahr, hast du gesagt, der Anstieg zum Stiftsayoch, gab es noch irgendwas, was du so für dich persönlich rausnehmen würdest aus dem Jahr an Radereignissen?
Ja, am Tag danach bin ich das Timmelsjoch nochmal hochgefahren und den Jaufenpass, weil ich mit ersterem Berg noch eine Rechnung offen hatte.
Ich habe da auch irgendwas in Erinnerung. Da bist du mal nicht angekommen oben, ne? Wegen schlechtem Wetter oder was war da?
Beim Ötztaler Radmarathon war relativ brutal eingebrochen und von daher wollte ich einfach nochmal gucken, wie man das einigermaßen ordentlich bezwingen kann, das Ding. Und
stimmt, also für die Leute, die, ne, du bist auch den Ötzi mal gefahren.
Ja.
Also für die dich jetzt nicht so gut kennen, weißt du, du bist ja immer im Race und da wissen wir, ne, für dich auch, dass die Leute auch mal ein bisschen verstehen und dass du auch eigentlich ganz gut Radfahren kannst. Weißt du noch deine Zeit vom Ötzi?
Ich glaube 10 Stunden 20 oder so.
Was ja auch schon aller Ehren. Also 10 Stunden 20 kann ich podcasten vielleicht, aber nicht den Ötzi fahren. okay, ja, die 2 Pässe. Bist du da immer, fährst meistens dann mit dem Auto hin irgendwie und ab geht's und am nächsten Tag wieder zurück?
Nee, das war ganz gut in diesem Jahr. Also ich hatte so ein verlängertes Wochenende gemacht.
Ja, in Bozen.
Meran. Und von da aus ist es ja, also da kommst du eigentlich überall hin. Da kommst du kommst du schnell zum Stelvio und kommst du auch auf die andere Seite schnell in Richtung Österreich.
Bist du dann immer vom Meran aus mit dem Fahrrad rüber oder mit dem Auto und dann hoch und wieder runter und fahr Auto zurück?
Nee, bin mit
Nee,
dem,
du warst mit dem Bus da. Ich
genau,
erinnere mich.
und hatte dann ein Leihrad, ja. Aber es, ja, das hat eigentlich ganz gut getaugt, aber muss man sich halt erstmal dran gewöhnen, auf einem fremden Fahrrad einen Pass zu fahren.
Ja, das kann ich, also bei mir war es auch Ventoux, Alpe d'Huez und Galibier, alle mit einem geliehenen Rad. Was im Fall von den Alpenpässen ein schönes Bianchi war, aber nichtsdestotrotz, klar, du hast das vollkommen richtig beschrieben. Ein fremdes Rad macht es immer schwer.
War gewöhnungsbedürftig, ja.
Noch was anderes, wo du sagen würdest, ja, das war jetzt was Besonderes für mich. Rennen bist du dieses Jahr gar nichts gefahren, ne? Oder RTFs oder so etwas in dem Stil?
Gar nicht eigentlich, nein.
Bewusste Entscheidung oder so nach dem Motto, hab nicht die Form oder war das eher so eine Geschichte, passt zeitlich nicht, Aufwand zu groß, passt nicht in mein Zeitmanagement oder was ist da so bei der Grund gewesen?
Ja, eigentlich zeitlich. Also, wo ich sonst immer Köln oder Frankfurt mitfahre, das hat einfach zeitlich nicht hingehauen. Und danach, ja, keine Ahnung, ab Mitte Sommer hat mir so ein bisschen die Motivation dann gefehlt, irgendwo noch bei einem längeren Rennen mitzufahren.
Das ist ja vollkommen in Ordnung. Also, vielleicht können wir da ja nachher so in der Pläne 2017-Sektion mal ein bisschen noch drüber sprechen, was da vielleicht ansteht. Sage ich auch so meine, also das waren dann ja sozusagen zwei Highlights und ich glaube, das kann ich für mich auch so. Ich hatte, glaube ich, zweieinhalb Highlights. Also Platz Nummer drei von den drei Highlights dann vielleicht. Lugana See im Urlaub, da, also in der Lombardei. Ist das ja, glaube ich,
Ja,
ne?
genau.
Lombardei-Gegend zu fahren, wunderschön. Aber das war jetzt auch nicht so herausragend, dass ich das als ein Highlight des Jahres bezeichnen würde. Aber Lombardei, schöne Gegend zu fahren. Und die Lombardei-Rundfahrt, hast du die mal auch live im Fernsehen, also so live gesehen, komplett? Wurde die schon mal irgendwann übertragen?
Ja, natürlich, die wird ja jedes Jahr
Echt?
sehr, sehr ausführlich übertragen.
Kann ich mich nicht daran erinnern, gesehen haben. Aber die muss ja dann sauschwer sein auch, oder?
Ist
Ist
es ja
das...
auch mit diesem Valo di Valcava zum Beispiel, also geht es ja auch 2 Kilometer mit 18% fast hoch.
Ja, den bin ich auch gefahren. Nee, wahrscheinlich nicht, aber nee, es ist eine sehr schöne Gegend zum Radfahren. Also, wenn jemand mal nach einem Urlaubsziel sucht, dann kann ich das nur empfehlen. Dann, also mein richtiges erstes Highlight war dann definitiv rund um Köln, dass ich das geschafft habe im Zeitlimit. Klingt blöd, aber das stand für mich vor im Vorfeld nicht richtig fest und das hat mich sehr, sehr glücklich gemacht. Das war so, weiß nicht, du hast ja nie, du hattest ja, glaube ich, wenn das stelle ich, glaube ich, richtig dar, du brauchst ja, wenn du bei einem Rennen startest, dir keine Sorgen ums Zeitlimit zu machen. Ne? Also, oder hast du jemals die richtig ernsthaft die Sorge gehabt?
Eigentlich nicht,
Nein.
nee, aber es kommt ja auch
Nee.
immer so ein bisschen drauf an, wie die Karenzzeit gesetzt ist.
Ja, aber du, wie gesagt, ne, also wir sind schon zusammen gefahren. Ich weiß, du brauchst dir da keine Sorgen zu machen. Bei mir war es ja dieses Jahr wirklich so und da bin ich echt so mit Gänsehaut und ja, sehr, 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 sehr nah am Wasser gebaut, ins Ziel gekommen und habe das so gerade, nicht gerade geschafft, aber dass ich es überhaupt geschafft habe, das hat mich sehr verwundert und das war ein sehr, sehr schöner Moment. Und das Zweite, und das möchte ich gerade auch dir ans Herz legen, weil es nicht so weit ist, die Stella Ronda zu fahren. Das ist auch was, dass ich, vielleicht die Stella Ronda, wenn ich jetzt so fünf Monumente, wenn ich jetzt Mont Ventoux, Galibier, Alpe d'Huez, Stülfser Joch und die Stella Ronda nochmal, also das ist auch eine sehr, sehr schöne Sache, weil du fährst wirklich an einem Punkt los, fährst fünf, vier schöne Pässe, mal mehr, mal weniger schön, kommst an deinem Ausgangspunkt wieder an und hast echt was geleistet und ist eine schöne Sache.
Geht es da über diese ganzen hohen Dolomitenpässe, ja, Pordoi, Sella und
Ja. Also ich kann dir sagen, um welche Pässe es geht, wenn ich sie jetzt ganz schnell, das wird jetzt nicht so lange dauern, bis ich die finde. Aber du fährst vier Pässe, Passo do, viele Leute wissen das besser. Das Gröbtner Joch,
ja,
das Sella Joch,
genau, Passo Sella.
und noch zwei andere. Der letzte war der unschönste. Aber das sind im Prinzip vier Pässe. Und das ist auch so, also wenn ich sowas schaffe, dann schaffst du es auch. Das ist etwas, was wirklich leicht zu meistern ist oder nicht komplett kaputt macht, sodass man es auch noch genießen kann. Es ist ja oft auch so, also zum Beispiel beim Ötztaler hatte ich beim vorletzten Pass gar keinen Spaß mehr und bevor ich ausgestiegen bin. Und wenn es gar keinen Spaß mehr macht, dann macht es halt keinen Spaß mehr. Und das muss ja dann auch nicht sein. Ja, das sind so für mich die zwei Highlights gewesen. Und an Rennen war es das ja auch. Dieses Jahr habe ich mich da sehr, sehr, sehr zurückgehalten, weil ich das ja auch so ein bisschen als Wiedereinstieg jetzt ein bisschen ins Radfahren betrachte, wo die Kleine da ist. Ich muss gestehen, ich habe die letzte Folge von euch beiden noch nicht so richtig gehört. Was war denn so profirennenmäßig dein Highlight des Jahres? Wenn du eins rausgreifen müsstest oder zwei meinetwegen auch.
Ja, wenn ich ein oder
Also
zwei.
Rennen meine ich jetzt nicht, also wenn du jetzt die Tour de France sagen würdest zum Beispiel, dann würdest du eine Etappe oder zwei vielleicht rausgreifen. Oder ich zum Beispiel sage direkt von weg, für mich ist zum Beispiel eins der Rennen, an die ich mich am meisten erinnern werde, wenn ich an dieses Jahr denke, dieses Olympiarennen natürlich. Weil es so ein ganz außergewöhnliches Rennen war.
Ach so, vom Rennszenario her oder von der Streckenführung.
Nee, aber weißt du, wenn du mich in 5 Jahren fragst, was war denn 2016 so ein prägnantes Rennen vielleicht, dann würde ich sagen, das war das Olympiarennen. Weil A, Olympiarennen gibt es nicht so oft und B, durch die kleinen Kader, da hat es das natürlich interessant gemacht.
Ja, klar, war es ja immer bei Olympia. Also war in den letzten Austragungen in London und davor ja in Peking auch schon
Ja, aber London war halt, Moment, das war
flach,
noch
ja.
Sprint, das war Cavendish, ne?
London, nee, da hat Vinokurov gewonnen vor Uran.
Ach ja, das war der Ab. Ja, aber mit Vinokurov Sieg, da er gehörte mal zu den Fahrern, die man mochte und gehört jetzt zu den Fahrern, die man weniger mag, für mich irgendwie. Und deswegen ist das so ein bisschen weg. Nee, ich weiß auch nicht, vielleicht sage ich in 4 Jahren auch, dass das Rennen in 4 Jahren, also dass das dann stattgefunden hat in Peking. Nee, wo ist in 4 Jahren die Olympiade? In 4 Jahren die Olympiade 2020. Boah,
Muss ich gerade
boah.
fassen.
Jetzt wird's peinlich. Olympia, also die nächste Winterspiele sind.
In Pyeongchang.
Ist das nicht Südkorea, in Korea irgendwo?
Südkorea, ja.
Ja. Und 2020 in Tokio. So.
Genau.
Weißt du, vielleicht wird es da ein ganz anderes sein, aber ich fand das Olympiarennen dieses Jahr ein bemerkenswertes Rennen.
Ja, es war ja auch schwierig, vor allem wegen der Topografie.
Gab es irgendwas, was du besonders herausgreifen möchtest vom Jahr?
Auf jeden Fall die beiden vorletzten Etappen des Giro und von den Klassikern, wenn ich da eins sagen müsste, Paris-Roubaix.
Ja. Ja, okay, das. Aber Paris-Roubaix ist auch so ein Jahr, so ein Rennen, das man jedes Jahr irgendwie.
Ja,
Es
es.
fällt einem leicht, Paris-Roubaix zu mögen, finde ich.
Ja, aber in diesem Jahr war es eigentlich in dem Sinne nur besonders aufgrund des Siegers, weil der hat, also der Matthew Heyman, der gewonnen hat, der hat vorher halt noch nie so richtig was gewonnen und mit fast Ende 30, ja, das Ding noch zu gewinnen, damit hätte niemand gerechnet.
Ja, das stimmt. Die Wettquoten müsste man eigentlich noch, wahrscheinlich habe ich das gleiche oder haben wir das gleiche damals schon gesagt. Vielleicht hätte man damals wetten müssen drauf. Naja. Okay, dann war das so unsere Profil. Gibt es jetzt Team Stölting? Das war, glaube ich, in der letzten Sendung hat das noch nicht festgestanden. Ist jetzt quasi machtdicht.
Aufgelöst, ja.
Aber wird aufgelöst. Kommt es überraschend? Nicht wirklich. Also man hat nicht hundertprozentig darauf wetten können, aber so richtig überraschend ist es auch nicht.
Nee, aber es hat sich ja angedeutet, nachdem letztes Jahr die schon so Probleme gehabt haben mit diesem dänischen Kultsponsor und die sich dann zurückgezogen haben und dann, ja, war eigentlich mehr oder weniger klar, wenn man jetzt niemanden findet, der da irgendwie mithilft oder mit einsteigt, dann wird es auf lange Sicht nichts mehr werden.
Ja. Schade, aber ich glaube, der deutsche Radsport ist so gut aufgestellt im Moment mit Teams, das wie nie zuvor. Und deswegen fällt es mir ein bisschen schwer, sehr, sehr, sehr traurig zu sein. Aber gerade in dem Jahr, jetzt Tour in Deutschland und das man wird ein bisschen wehmütig für immer, wenn so ein deutsches Team verschwindet oder aufgelöst wird. Aber ich glaube, mit Peter Sagan jetzt auch in einem deutschen Team, dass der, ich hoffe so ein bisschen, dass der deutsche Radsport da ein bisschen wieder Aufwind bekommt.
Ja,
Und
die Profis auf jeden Fall, aber man muss ja mal gucken, was im Unterbau geschieht. Und wenn so ein Team dann wegbricht, ist es natürlich mal besonders schade für die jungen Talente.
ja, andererseits werden sie vielleicht auch, tut es manchen ganz gut, wie jetzt Jascha Suttelin, der direkt in den Profisport geworfen wurde oder vielleicht früher mit den Realitäten dort konfrontiert wird. Vielleicht ist das auch nicht schlecht, ne? Klar, die Nachwuchsförderung ist eben das A und O und wird in Deutschland immer schwieriger. Aber ich denke da auch immer, die Fahrer, die jetzt mit 15, 16, 17, 18 auf so ein Team dann schielen und dahin kommen und sich dann, ja. Und da dann vielleicht auch länger einem Traum hinterherhecheln oder hinterherarbeiten, der für sie nichts ist, so verlängert man dann vielleicht nur diese Hoffnungszeit. Ich weiß es auch nicht. Klingt jetzt konfus, aber ich hoffe, man kann nachvollziehen, was ich sagen will. Ja, dass die Guten werden sich auch jetzt noch durchsetzen, glaube ich.
Ja, schon, aber du musst ja auch erstmal die Talente also finden, sozusagen. Also.
Ja, da müsste man, da bin ich ja wieder beim, zum einen werfe ich mir dann ja selber vor, dass ich auch nicht irgendwie in Vereinen aktiv bin. Und da müssen wir uns alle so ein bisschen auch an die Nase fassen, die das immer sagen. Und zum anderen fordere ich da halt den Bund Deutscher Radfahrer ein bisschen an mal noch professioneller zu werden, vielleicht, um es vorsichtig auszudrücken.
Ja, klar, da könnte man ja viel mehr machen in der Talentförderung, vor allem beim Scouting. Also, ja.
Und nicht irgendwie einen Funktionär nach dem anderen wegen irgendwelcher komischen Parolen, die verbreitet werden, rauswerfen muss oder sie dazu überredet oder nötigt, zurückzutreten, was ich ja gut finde, also dass das da passiert ist. Naja, hast du für 2017 schon was geplant, also was du fahren willst, oder wirst du es wie dieses Jahr irgendwie entspannt angehen?
Vorgenommen zum Selberfahren, jetzt nicht so direkt, aber vorgenommen als Rennen auf jeden Fall die vorhin besagte Giro d'Italia-Etappe am Stilfserjoch. Weil das, also wenn man die zweimal sehen kann, das ist einmalige Gelegenheit und ja, zumal es auch dann wieder ziemlich gegen Ende ist, wäre optimal.
Wo, jetzt, welcher Hörer hört uns gerade zu? Gehen wir mal. Ja, wir haben ihn, der Peter Koch. Den Peter, wenn ich mich recht entsinne, habe ich ihn ganz, ganz kurz mal kennengelernt bei Rad am Ring, wo er deutlich weiter vorne anzusiedeln war in seiner Leistung. Der sagt sich, das ist eine super Idee vom Thomas. Ich fahre auch dahin. In welcher Kurve wird er dich wohl finden? Wo würdest du dich hinstellen? Weißt du das schon? Hast du schon so ein Konzept?
Ja, auf jeden Fall in einer der letzten 4-5 Kurven, weil von oben kannst du ja das ganze Rennen beobachten, sozusagen.
Meinst du nicht, dass es da schon hoffnungslos überfüllt ist?
Ja, es kommt halt drauf an, wann du da bist. Also ist es halt alles eine Sache der Planung. Aber es ist ja auch nicht so wie in Alpe d'Huez, wo du einen Berg hast von 13 Kilometern und da stehen irgendwie 500.000 Leute. Also das ist ja eine ewig lange Strecke.
Ich erinnere mich noch, 2012 war doch die Etappe, wo es noch Schnee oben gelegen hat, ne?
Genau.
Das ist ein, ja, wo der Holländer, wie hieß der Holländer, der gewonnen hat?
Der Belgier, der Rent.
Ja, der Belgier, der in Holland mal gewohnt hat. Da war da oben nicht so viel los, das erinnere ich auch noch. Fährst dann mit dem Fahrrad hoch in, sagen wir mal, Kurve 5 und dann hinter dem Fahrrad auch wieder runter.
Ja, es kommt ja darauf an, welcher Funktion ich da bin. Wenn ich nur als Tourist da bin, dann fahre ich sicherlich mit dem Fahrrad hoch. Aber wenn ich beruflich nebenbei noch was mache, dann andersweitig.
Darfst du darüber sprechen? Kannst du darüber sprechen, wie das vielleicht sich beruflich ändern oder anfühlen würde, das da hinzufahren?
Ja, weiß ich ja jetzt noch nicht, aber wenn es sich irgendwie ergibt, Akkreditierung oder sonst irgendwie was zu kriegen, dann ja, mache ich auch gerne im Ziel ein paar Interviews.
Ja, wir werden es auf jeden Fall wieder versuchen. Tun wir es immer. Die ASO ist ja da ein bisschen sehr kniepig mit Akkreditierungen und ich habe in Berlin schon mal mit dem Hörer Peter auch darüber gesprochen, wie man wohl einen Presseausweis sich ergaunern kann. Und irgendwie, die wollen uns nicht so ganz. Sonst, ich würde ja nichts lieber tun, als dir das Geld für den Sprit zu geben und sagen, bitte, 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 Thomas, fahr dahin und mach für uns Interviews. Ich weiß ja, dass du da auch große Freude dran hättest, aber es ist alles nicht so einfach immer.
Richtig, ja.
Schade, schade, schade. Und das Schlimme ist ja, weißt du, da werden mit den Akkreditierungen, da werden bestimmt Leute rumlaufen, die da ungefähr nur 30% des Box drauf haben und nur 30% deines Wissens haben und werden da oben rumlungern und sich nur an den Buffets und du bist nicht da. Das ist halt, sowas finde ich mal schade. Naja, vielleicht können wir dann irgendwie eine Petition starten oder ganz viele Leute schreiben den Giro an für uns oder irgendwie sowas. Aber das wird die auch nicht interessieren. Ja. Aber jetzt so Rennen, also so rund um Köln sehe ich dich nicht in Köln. Frankfurt, das ist alles noch so in vager Planung?
Ja, also gerne, wenn ich da zeitlich frei habe. Also ich würde gerne das Rennen in Frankfurt mal wieder fahren. Also. Und rund um Köln ist natürlich auch immer unik. Also.
Ich habe jetzt auch schon, also Frankfurt habe ich mir auch schon überlegt, dass es das auch mal wieder etwas wäre, was ich gerne fahren würde. 1. Mai ist das. Ich weiß nicht, ich habe noch eine andere Veranstaltung, die da auch in der Nähe ist. Da habe ich nämlich heute was zu bekommen, ob sich das irgendwie, wie soll man sagen, beißt sozusagen. Aber da komme ich gleich zu. Da weißt du wahrscheinlich das Datum nämlich sogar auswendig. Aber im Grunde genommen, 1. Mai ist ein Montag. Ja, das. Vielleicht könnten wir uns da mal wieder treffen und ein Rennen zusammen feiern. Ich will jetzt der 1. Mai Frankfurt noch nicht zu 100% zusagen, aber jetzt, wo man ein eigenes Auto hat, mal eben hinfahren und das Rennen fahren und wieder zurückfahren, ist es ja auch immer mit deutlich weniger Aufwand verbunden, als es früher war, wo man noch Auto mieten und dann am Feiertag irgendwie Tag vorher abholen, Tag später zurückbringen und so. Das war ja alles nicht immer ganz so einfach. Aber das wäre vielleicht eine schöne Gelegenheit, sich mal wiederzusehen. Rund um Köln ist, glaube ich, später.
Im Juni, oder?
22. Juni habe ich so irgendwie grob im Kopf.
Aber das ist ja dann erst kurz vorm Tour de France-Start sozusagen.
Ja. Ich weiß es nicht ganz genau. Müsste ich mal nachschauen, aber dafür haben wir ja dieses Internet, dass wir es mir einfach schnell recherchieren. Also ich habe, das Schöne ist, ich arbeite ja in einem sehr radsportaffinen Umfeld, um es mal vorsichtig auszudrücken. Und da kommt es auch dazu, dass man sich mit den Kollegen mal so ein bisschen bespricht, was macht man. Und das am 11.06. habe ich mich vertan. 11.06. Ja, ist rund um Köln. Da habe ich mal direkt meinen Kalender ein. Das wird sich ja zumindest mit Mai nicht irgendwie kollidieren. Ja, das Schöne ist jetzt, dass ich dadurch, dass ich wieder in einem sehr rennradaffinen Umfeld auch bin, und das inspiriert natürlich einen auch, und man wird da auch aufgefordert, ist das falsche Wort, aber es liegen bei uns immer so Flyer rum, was möchtest du im kommenden Jahr machen, wie können wir dich unterstützen und so weiter. Und das war für mich jetzt auch so eine initiale Zündung, mal zu überlegen, was ich im nächsten Jahr machen möchte. Und ich habe mir so einen Zweierplan überlegt.
Der da wäre.
Ja, ich möchte alles zweimal machen. Also nicht im Sinne von rund um Köln zweimal an einem Tag oder so etwas, sondern ich habe mir überlegt, ich möchte, glaube ich, zwei Rennen des German Cycling Cups fahren. Das wäre dann halt zum Beispiel Frankfurt und Köln. Dann hätte ich das schon relativ schnell im Jahr abgearbeitet. Es könnte aber auch zum Beispiel sein, wenn Frankfurt nicht passt, dass ich dann mal nach Münster fahre, was ich noch nie gefahren bin. Oder vielleicht auf dem Hockenheimring gibt es, glaube ich, auch eine Veranstaltung. Also ich möchte auf jeden Fall zwei Rennen des German Cycling Cups fahren. Nee, eins kommt nur einmal. Ich möchte einen Klassiker fahren, und das wird mit sehr großer Wahrscheinlichkeit, und ich habe eben nämlich noch das Go gekriegt, und vielleicht freut sich ja jetzt jemand aus dem Livestream. Ich plane eigentlich mal für nächstes Jahr Lüttich-Bastogne-Lüttich.
Ui, ja, okay. Ist
Ja, ich
aber
dachte mir, da freust du dich ein
das,
bisschen.
ja, auf jeden Fall, aber das ist ja ziemlich, wie soll ich sagen, ziemlich lange, schwere Strecke.
Ja, aber es gibt da auch eine kürzere Version.
Ach so, okay.
Also es gibt die 200, wie viel ist das groß? Ich glaube 270 Kilometer, kann das sein? Macht das
Ja,
Sinn?
so 260 an dem Dreh.
Ja, 260 plus minus etwas, mit auch recht vielen Höhenmeter. Es gibt aber auch noch eine 160 oder 170 Kilometer Variante, die auch einen relativ hohen Anteil an schwierigen Anstiegen, also von den berühmten Anstiegen sind auch ein paar dabei. Und ja, wenn man in einem beruflichen Umfeld ist, wo dann so mal am Tag über oder in der Kantine mittags darüber gesprochen wird, wer denn jetzt nächstes Jahr dabei ist, das motiviert einen, und das freut einen ja natürlich auch. Und ich habe eben soeben das Go quasi aus dem Wohnzimmer, das Go aus dem Schlafzimmer bekommen, dass das Termin nicht wohl geht, und das werde ich dann da fangen. Also ein Klassiker, zwei German Cycling Cup Rennen. Ach nee, genau, so hatte ich mir das überlegt. Zwei Events mindestens mit Kollegen, und das eine wäre dann Lüttich-Bastogne-Lüttich, und das zweite, wenn es auch terminlich passt wieder, ne, mit Familie wird das ja alles nicht mehr so, ist es nicht mehr alles so flexibel, wäre dann natürlich rund um Rad am Ring. Wo wir ja auch dann mit mehreren Staffeln starten werden. Und was ich mir noch überlegt habe, ich möchte wieder zwei Cross in diesem Jahr, also 2017, in der Cross-Saison zwei Cross-Rennen fahren.
Jetzt
Weil
schon im
so.
Winter. Im Winter jetzt.
Nee, also im kommenden Jahr. Also es gibt, ich bin dieses Jahr ja ein Cross-Rennen gefahren. Ich weiß nicht, ob du das im Snack gehört hast. Hab mich ordentlich lang gemacht, hab quasi meine Familienplanung beendet, und das hat mir doch, also so im Nachhinein auch echt Spaß gemacht, und das Ich hätte fast noch am letzten Samstag eins fahren können, aber das ging aus terminlichen Gründen nicht. Und ich plane, oder ich nehme mir dann vor, vielleicht fürs kommende Jahr, also für die kommende Wintersaison dann, also für das ausgehende 2017, zwei Crossrennen zu fahren. Und es gibt zumindest zwei, die sehr nah hier in der Gegend sind. Das heißt, der Aufwand wäre auch nicht so groß. Und wenn es zeitlich dann passt, dann wäre das super. Und dann getreu dem Zweierplan möchte ich, glaube ich, noch zwei Marathons fahren, wovon eins dann mit Sicherheit Bonn-Eupen-Bonn wieder sein wird. Weil das einfach so Streckenlänge mit 230 Kilometer ist mal was, was ich nicht jedes Wochenende fahren kann und allerdings auch nicht so schwierig und in großen Feldern gefahren und deswegen eine hohe Geschwindigkeit und das hat mir auch Spaß gemacht und ich glaube, das kann sich im nächsten Jahr wiederholen. Also zwei Marathons, zwei German Cycling Clubs Rennen, zwei Crossrennen und zwei Rennen mit Kollegen. Das war so 4x2, was ich mir überlegt habe, so als Ziel. Wobei ich mich mit einem jetzt dann schon quasi bei Lüttich, was Tony Lüttich anmelden werde.
Ja, aber das ist ja ein Monument, kein Klassiker.
Also wenn ich den Klugscheißer Chris nicht dabei habe, dann habe ich dich dabei. Ja, natürlich, das ist ein Monument. Aber man kann auch alle Monumente als Jedermannrennen fahren, oder?
Ja, ich glaube schon. Selbst Mailand San Remo kannst du als Jedermann-Rennen fahren, aber das ist, glaube ich, Ende Mai immer.
Mailand San Remo, Roubaix E, Lüttich-Bastogne Lüttich,
Die Lombardei-Rundfahrt ist ein bisschen schwierig momentan.
Weißt du da mehr? Erzähl.
Ja, ich habe mich mal danach erkundigt. Also es gibt ja, glaube ich, zumindest war es vor 2 Jahren nicht so eine richtige Veranstaltung für Jedermänner. Also es gibt oder gab immer so ein Gran Fondo, aber der findet wohl nur unregelmäßig statt.
Okay. Ja, also das, also ich fange jetzt mal mit Lüttich-Bastogne Lüttich an. Durch den Job habe ich jetzt auch mal erstmal wieder so eine, wie soll man das sagen, ein Gefühl für Entfernungen bekommen, ja, dass Lüttich gar nicht so weit weg ist, also und dass diese ganzen Klassiker auch nicht so weit weg sind und immer wenn, du hast mich ja glaube ich auch schon mal gefragt oder wir waren mal kurz davor, vor rund um Köln nochmal schnell rüber zu fahren und da was ans, war Lüttich-Bastogne Lüttich kurz vor Köln, rund um Köln, kann das sein?
Amstel
Mal in
Gold
einem Jahr?
Race.
Amstel Gold Race, das war's. Mal überlegt rüber zu fahren und aber ich merke jetzt auch selber erst durch dieses Autofahren dahin, dass das wirklich sehr nah ist und dass man zumindest diese Rennen mal mitnehmen sollte. Und deswegen fange ich jetzt mal mit Lüttich-Bastogne Lüttich an und dann gucken wir mal, was danach kommt. Also ich stehe nicht so auf Kopfsteinpflaster, deswegen werde ich mich jetzt erstmal von diesen belgischen Klassikern, wenn ich jedes Jahr vielleicht einen aufholen kann, oder Monumente oder Klassiker, je nachdem, da mich so rantasten.
Ja, halt dich
Aber
ran.
das ist so.
Ich habe schon 2 Monumente. Dann hast du vielleicht auch bald gleich gezogen.
Welche hast du?
Ja, Flandern-Rundfahrt bin ich einmal gefahren und Paris-Roubaix.
Bei Flandern erinnere ich mich jetzt gerade, aber Paris-Roubaix erinnere ich mich gerade überhaupt nicht. Wann war das denn?
Das war 2012, genau, im Juni. Und da gibt es ja einmal die Veranstaltung vom der ASO. Die aber, glaube ich, nur 150 Kilometer geht. Und dann gibt es vom Veloclub Roubaix im Juni, jedes zweite Jahr wird dieses Rennen mit, also diese, wie soll man sagen, Jedermann-Veranstaltung mit Rennrädern abgehalten. Und ansonsten ist es mit Mountainbikes.
Okay, erzähl mal mehr. Also ich kann mich da nicht dran erinnern. Ich glaube, in dem Jahr habe ich geheiratet. Da war eh alles ein bisschen konfus. Ist das genauso lang? Du hast eben gemeint, 150 Kilometer nur. Also wie lange ist die Veranstaltung vom Veloclub Roubaix?
Das sind so 220 Kilometer. Der einzige Unterschied besteht eigentlich darin zum Profirennen, dass du nicht direkt in Compiègne startest, also nicht vor den Toren Paris, sondern ein Stückchen weiter nördlich in der Picardie und dadurch halt diesen Anlauf so ein bisschen nicht hast. Aber die Pflastersektoren sind eigentlich fast identisch, bis auf ein, zwei. Und ja, du kommst halt ganz normal auch im Radstadion von Roubaix an und es ist nur ein bisschen schwierig, sich zurechtzufinden. Also ich glaube, ich hatte am Ende so 230 Kilometer auf der Uhr, weil ich mich x-mal verfahren habe irgendwo.
Wenn du dich schon x-mal verfährst, dann wäre ich wahrscheinlich hoffnungslos verloren und würde da irgendwie so ein Paris-Brüssel draus machen oder so. Irgendwie den alten Klassiker. Und wie war, hattest du dann auch so Wald von Arenberg und so das Gefühl, hier ist Geschichte oder ist das
Also
mehr so ein Überlebensinstinkt, der einen da auf dem Rad hält?
so Wald von Arenberg, also ist für mich so die brutalste Folterstrecke, die du mit dem Fahrrad irgendwie fahren kannst. Also, wenn du kannst natürlich auch rechts auf diesem schmalen Sommerweg irgendwie fahren, aber wenn du in der Mitte über das Pflaster fährst, dann ist es, das ist nicht, also nicht so wie in einer Großstadt, wo du schön glattes Pflaster hast, sondern da hast du ja richtig so 3, 4, 5 Zentimeter zwischen jedem Stein Platz. Und vor mir war es wirklich so, ist jemand gestürzt, weil er sich zwischen den Steinen verkantet hat, weil er zu langsam war.
Also was mehr Überleben als Geschichte einatmen.
Genau, ja.
Aber du bist ja auch technisch ganz gewieft und gut unterwegs und
Ja, aber du musst natürlich dein Rad dementsprechend präparieren. Also
welche?
den Luftdruck anpassen, doppeltes Lenkerband, das sind halt alles so kleine Tricks und Kniffe, die man dann vor dem Rennen dann natürlich schon trifft, ja. Und du musst
Welche
dann,
Reifenbreite?
ich glaube, ich bin damals mit 28 mm Reifen gefahren.
Okay.
Und du musst natürlich Glück haben, keinen Defekt haben. Also dann ist natürlich schwierig, weil du musst dann auch eigentlich jemanden haben, der Begleitauto fährt, mehr oder weniger. Also ich habe viele Leute gesehen, die sind aus Italien zum Beispiel extra angereist und die hatten so Beifahrer sozusagen mit einem Quad.
Mit dem Korb.
Mit einem Quad, einem ATV, All-Terrain Vehicle.
Ah, okay. Krass. Ja, also ich glaube auf so Kopfsteinpflaster-Zeugs habe ich wenig Lust. Also das muss man vielleicht auch mal gemacht haben, als jemand, der großer Fan ist. Und wie gesagt, uns beide ist ja gemein, dass wir so ein bisschen die Romantiker auch unter den Radsportfans sind, aber da muss ich, glaube ich, noch mal ein bisschen älter werden und völlig unvernünftig werden. Vielleicht, wenn ich mal so eine Midlife-Crisis habe, weißt du, und wo sich andere Männer ein Motorrad kaufen oder so, um sich nochmal selbst zu verwirklichen. Vielleicht fange ich das dann an. Aber bis das mal kommt, dann, nee, da versuchen wir es noch anders.
Ja, aber alleine der Preis ist ja schon Anreiz genug. Also jeder kriegt halt im Ziel so einen Pflasterstein und du darfst in diesen antiken Duschen duschen gehen.
Die sind aber gar nicht kalt, oder? Habe ich mal irgendwo gelesen. Also mittlerweile sind die auch warm.
Ja, genau.
Okay. Ja, aber ob ich, pff, also wenn ich, also ich muss, also das ist für mich kein Anreiz. Also in einer antiken Dusche zu duschen, ja, das, nee.
Ja, aber da saß Eddie Merckx, da saß Tom Boonen und was weiß ich wer.
Das, also Thomakin da mal zu sehen, das wäre schon eher noch ein Anreiz, als die Dusche von Eddy Merckx zu nehmen. Das kann sein. Eddy Merckx ist auch alt geworden. Von dem habe ich letztens mal ein Bild gesehen. Mann, 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 Mann. Wie alt ist der mittlerweile? 77?
Um die 70, glaube ich, ja. Aber
Ne?
er war doch, also ist doch erstaunlich fit und war doch letztens auch erst bei der Rad-WM zugegen und ja.
Es war irgendwie, vielleicht war es auch ein komisches Bild, aber er ist jetzt 71. Ja. Naja. 71 ist halt auch schon ein stolzes Alter und sein Leben war ja wahrscheinlich auch nicht so eins der unanstrengendsten, um es mal vorsichtig zu sagen, in vielerlei Hinsicht.
Das mit Sicherheit nicht.
Ja, also das waren so unsere sportlichen Ziele. Was erwartest du denn so von der, jetzt nicht nur so generell von der nächsten Saison, da habt ihr, glaube ich, auch einen kleinen Ausblick gehabt, sondern so für dich, worauf freust du dich am meisten aus der kommenden Saison? Und abgesehen natürlich, fährst du nach Düsseldorf? Mal ganz direkt jetzt so gefragt? Wahrscheinlich, oder?
Wahrscheinlich, ja. Ja, denke schon, ja. Ja, du ja
So,
wahrscheinlich auch.
ja, bei mir ist aber weniger Aufwand als bei dir, ne? Und ich kann ja, vielleicht kann ich dir mein altes Kinderzimmer bei meinen Eltern vermieten. Da kannst du mit dem Fahrrad dann rüberfahren.
In Düsseldorf.
Nee, in Neuss. Aber Neuss ist ja quasi nur die andere Rheinseite von Düsseldorf.
Ach so, okay.
Ist aber vielleicht echt ein gar nicht so schlechter Gedanke. Das müssen wir nochmal in Ruhe vorher besprechen. Weil wenn du mehrere Tage da bist, also da müsstest du keine Miete zahlen natürlich, ne? Du könntest bei meinen Eltern so unterkommen.
Ja, das wäre. Wir können drüber verhandeln, beziehungsweise müssen wir drüber
Da
reden.
brauchen wir nichts verhandeln, da muss ich nur meine Eltern bestechen. Das jetzt mal ganz was. Ja, nach Düsseldorf. Die erste Etappe, also das Zeitfahren ist, glaube ich, ja der Samstag, Freitag wahrscheinlich Vorstellung, Sonntag die Etappe rüber nach Aachen-Lüttich. So wird der Zeitplan aussehen. Würdest du dich dann versuchen, die ganzen Tage da aufzuhalten? Oder wie stellst du, oder hast du bis jetzt so deinen innerlichen Fahrplan dafür gemacht?
Ja, habe eigentlich noch keinen Plan gemacht, aber es macht natürlich Sinn, weil das alles relativ in einer Ecke noch ist, da rumzukurven und da beim Rennen noch zu bleiben. Also vor allem kann man dann auch mal so eine Teampräsentation miterleben.
Genau, das reizt mich fast noch am meisten von der ganzen Veranstaltung, weil das ist etwas, das, Weißt du, wenn die Tour jetzt, sagen wir mal, in den nächsten 10 Jahren noch zweimal nach Deutschland kommen würde, dann sieht man so eine Etappe vielleicht leicht. Aber dass das Grand Department da ist, weiß nicht, ob wir das in unserem Leben wahrscheinlich schon noch einmal erleben werden, aber dass es direkt vor der Haustür stattfinden wird, bezweifle ich so ein bisschen. Dann wird das wahrscheinlich ja eher in Berlin oder so Freiburg, München oder irgendwie so die Gegend da unten sein, dass nochmal stattfindet. Also deswegen diese Teamvorstellung am Donnerstag, da werde ich auch versuchen, das, wenn es sich irgendwie realisieren lässt, hinzukommen. Und da mal näher hinzuschauen. Sonst noch etwas, worauf du dich besonders freust oder wo du jetzt schon weißt, außer Stilster Joch, dass du hinfahren wirst oder ist dir oder so etwas ist, was dich besonders reizt?
An Rennen oder generell an der nächsten
Saison? Generell.
Also am meisten freue ich mich auf das Team Bora Hansgrohe in der nächsten Saison. Weil ein deutsches Team, das ja bei den Klassikern zumindest und auch bei den Sprints ganz, ganz vorne mit dabei sein wird und es wird spannend zu sehen, wie die sich halt da in der Elite schlagen werden.
Was glaubst du denn mit Dumoulins Ansagen, Gewicht verloren und so weiter und jetzt auch weiter vorne mitfahren zu können? Hältst du das für realistisch?
Ja, also wird man sehen.
Oder für wie realistisch hältst du das? Fragen wir so rum.
Ja, ich halte es schon für realistisch, also. Kann natürlich schon sein, aber es kommt halt auch immer drauf an. Also manche Fahrer verkraften es halt gut, wenn sie Gewicht verlieren und manche halt nicht. Hat der Toni Martin zum Beispiel zuletzt auch gesagt, dass er zu viel Gewicht verloren hat und dadurch an seiner Zeitverstärke eingebüßt hat.
Ja, das stimmt, aber bei Toni Martin weiß man, also da weiß ich ja eh nie, was ich davon, was er so von sich gibt und was dann am Ende, also der ist für mich eine Wundertüte. Also der wird, ich traue dem genauso zu, beim Prolog in Düsseldorf das gelbe Trikot zu holen, wie auf Platz 25 zu landen. Ich weiß nicht, was der manchmal macht. Also ich weiß auch nicht, woran es ihm fehlt oder was er zu viel hat oder zu wenig.
Naja, war es ja scheinbar an der Zeitverposition gelegen, an der er zu lange festgehalten hat.
Ja, aber auch dann, also wenn diese Geschichte, die ich jetzt nicht vermag zu beurteilen, wenn diese Geschichte stimmt, so wie sie erzählt wurde oder wie er sie berichtet hat und dass sie dann zu lange auf dieser Position trainiert haben und zu lange daran verhärtet haben, dann frage ich mich aber auch, wie lange ist er jetzt schon Profi, wie lange ist er jetzt schon dabei?
Seit 2008, glaube ich.
Seit 2008. Also er ist jetzt lang genug im Geschäft und lang genug so im Business, dass er es eigentlich sowas früh genug merken könnte, wenn er eine gewisse Körperbewusstheit, Körperlichkeit und das Bewusstsein dafür hat. Also entweder er geht das komplett ab und er ist eine Maschine, dann ist es okay, aber irgendwie finde ich diese ganzen Begründungen und Geschichten immer sehr, 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 sehr komisch. Weißt du, wie ich das meine? Also dass das so, ob das nicht auch immer vorgeschobene oder teilweise vorgeschobene Gründe sein können.
Naja, man muss halt einfach die Leistung bringen, aber das mag man ja nicht von außen zu beurteilen, ob das jetzt daran gelegen hat oder nicht. Mhm. Wir können uns ja nur auf die Aussagen der Betroffenen stützen.
Klar, aber wir können auch trotzdem noch mutmaßen. Also dafür sind wir ja da, zu spekulieren, dass das stimmt oder nicht stimmt. Ne? Das ist ja unser Job hier, sozusagen.
Sozusagen, also, ja, genau.
Das ist sozusagen unser Job.
Ins grüne Kraut zu schießen, ja.
Ins genau. Grüne Kraut ja, zu schießen. Und, genau, ist ja auch Spekulationszeit gerade. Was wollte ich denn noch gerade fragen? Das haben wir gemacht. Also Hansgrohe, auf das Team freust du dich. Was glaubst du denn, so ein Peter Sagan, glaubst du, der kommt hiermit zurecht? Also glaubst du, der kommt, also ja, man, es gab hier, ich glaube im Kölner Express oder so schon den Artikel, irgendwie, wir Radprofis sind wie im Gefängnis. Und glaubst du, dieses Tinkoff-Team, dieses bisschen Rock'n'Roll-Style und Durcheinander und Chaos, er wirkte ja dabei so als derjenige, der am besten damit mit zurechtkommt. Glaubst du, diese deutsche Gründlichkeit, das Genaue und alles und so weiter, das könnte so jemanden wie ihn auch ein bisschen hemmen? Oder ihn in seiner, ja, also er ist ja schon ein Popstar, ein Rockstar, weißt du, wie man das auch immer nennen mag. Glaubst du, das bekommt ihm? Da habe ich schon letztes Mal drüber nachgedacht, vielleicht geht er jetzt auch ein. Oder vielleicht wird das ein kompletter Streit.
Ja, glaube ich nicht. Also das ist eigentlich, Peter Sagan ist Peter Sagan. Also der ist einzigartig und der lässt sich nicht verbiegen. Und ist ja auch so, selbst wenn...
Und hoffen wir auch. Also, dass es nicht tut.
Selbst wenn das Team jetzt nicht so funktioniert, hat er in der Vergangenheit schon so oft bewiesen, dass er auch alleine ohne, so gut wie ohne Mannschaftsunterstützung ganz vorne landen kann und auch große Rennen gewinnen kann. Und da würde ich mir jetzt nicht so die Sorgen machen. Vielmehr bin ich auch darauf gespannt, wie sich so die Rundfahrtenabteilung, wie zum Beispiel Rafał Majka, dann schlagen wird.
Okay. Wie Maika, der war Team Sky, ist dann gewechselt zu.
Der war
Wo
im
ist
Team
der?
Tinkoff, war der.
Tinko. Ah, war, ja, klar, ist mitgekommen. Apropos, was sagst du denn zu dem größten Wechsel der Saison überhaupt? Team Sky wechselt von Rafa zu Castelli.
Ach
Das ist ja auch,
so.
wir sind ja auch ein bisschen Snack, wir sind ja auch ein bisschen Klamotten und das Gedöns.
Ja, pf, das ist natürlich.
Ja, Froome, hat Froome jetzt überhaupt noch eine Chance in so minderwertigem italienischen Lycra im Vergleich zu schönsten, feinsten englischen Zwirn?
Meinst du denn, dass sein Zeitfahranzug dann reißt?
Wer weiß, ob er noch die gleiche Qualität hat. Ne? Also ich bin, ich weiß nicht, ob das gut gehen kann.
Ja, ich mache mir da eher weniger Gedanken.
Ja, wie? Also ich glaube, ich muss mal wieder öfter im Race vorbeischauen, um mal die wichtigen Themen anzusprechen. Also für mich war das ja einer der größten Wechsel überhaupt. Rafa steigt bei Team Sky aus und die schnappen sich direkt Castelli. Also das kann ja nicht sein. Also ich werde in dem Sinne nicht mitwechseln. Also ich bleibe dabei, dass Rafa mein Hauptausstatter wird, bleibt. Andererseits, wenn, ich weiß nicht, ob du das wusstest, dass der ehemalige oder der Ausrüster vom Team Tinkoff, Sportful, er ist der gleiche, sozusagen die gleiche Firma oder der gleiche Inhaber und das gleiche, was dahinter steckt, wie Castelli auch. Also im Prinzip
Dieselbe
so.
Produktionsfirma sozusagen.
Ja, ob das jetzt die gleichen sind, ob das qualitativ ein bisschen unterschiedlich ist, weiß ich nicht. Meine Sportvollhose möchte ich aber nicht mehr missen. Die gefällt mir sehr, 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 sehr gut. Macht sehr viel Spaß, damit zu fahren. Wenn es mal ein bisschen kälter ist oder nasser ist oder ja, genau. Gibt es irgendwie einen Fahrer? Also was hältst du eigentlich genau? Immer wieder kam es ja jetzt auch die letzten Woche hoch. Wiggins hört jetzt doch nicht auf, hört auf, hört doch nicht auf. Was sagst du zu dieser On-Off-Geschichte?
Also, ich finde, sollte man eine Entscheidung treffen. Also, ja, auf der Straße fährt er ja sowieso nicht mehr groß rum irgendwie, aber im letzten Jahr dachte ich schon, er hat aufgehört. Dann hat man ihn mit mal bei der Kalifornien-Rundfahrt irgendwo rumfahren sehen oder bei der Großbritannien-Rundfahrt, wie er Froome veralbert hat. Ich finde, tut sich damit nicht sonderlich einen Gefallen, ob er, dass er jetzt ständig sagt, er hört auf, er hört nicht auf. Ja.
Ich glaube auch, das ist so ein ganz schlimmer Sportler, will nicht aufhören. So Fußballer geht nochmal nach Los Angeles oder irgendwie in so Länder, wo der Fußball nicht so, so eine Nummer. Ne, da bin ich völlig bei dir. Also ich glaube auch, dass er sich da gerade keinen Gefallen mehr tut, was er tut. Aus dem Chat kam noch so die Rückmerkung, Castelli, kann man sich nicht drüber beschweren? Nein, das kann man auch nicht. Also möchte ich auch gar nicht. Ich habe auch, glaube ich, ein, zwei oder drei Teile. Drei Teile, glaube ich, sogar von denen. Und da möchte ich mich auch nicht drüber beschweren. Es ist natürlich eine Herzensangelegenheit von mir. Und das ist so, wie wenn ein Fußballer vielleicht von Real Madrid nach Barcelona wechselt oder so. Das macht man einfach nicht. Geht ich. Aber Rafa hat ja andererseits auch das Team Sky die Mitgliedschaft beendet, also oder das Sponsoring. Insofern, die waren ja auch in der Zugzwangssituation, sich etwas Neues suchen zu müssen. Und da ist Castelli mit Sicherheit eine gute Wahl. Also das möchte ich jetzt gar nicht hier. Ich möchte gar nicht schlecht reden. Alle Produkte, die ich von Castelli habe, haben mich bisher zufriedengestellt. Außer das Paar Socken, das langsam kaputt geht. Du bist so klamottenmäßig, also Fahrradklamotten, bei dir muss es zweckmäßig, glaube ich, sein. Das ist bei dir eher so. Also unsere manchmal sehr ins Detail gehende Diskussion über die Vorteile von diesen und jenen Armlingen, dem kannst du auch nicht so viel abgewinnen, ne?
Ja, muss halt also funktionieren oder beziehungsweise im Frühjahr warm halten und eine Regenjacke muss Regen abhalten. Also das spielt jetzt nicht so die Rolle, ob die jetzt von Castelli oder von Rafa ist oder ja.
Ich habe übrigens hier noch eine Regenjacke, die, glaube ich, eher deine Größe als meine Größe ist. Das nächste Mal, wenn wir uns sehen, muss ich dran denken, dass ich die mal einpacke für dich. Ja, das war jetzt unsere Profi-Aussichten fürs kommende Jahr. Das war unsere persönlichen Aussichten fürs kommende Jahr. Was machen wir mit dem Podcast? Machen wir so weiter wie bisher, oder? Hoffen wir mal, dass sich manche Sachen so ein bisschen einpendeln wieder, dass wir vielleicht diesen einmal im Monat Rhythmus für den Race und für den Snack so hinbekommen. Ich habe, glaube ich, im letzten Jahr schon angekündigt, dass ich noch ein nächstes Format sozusagen in der Hinterhand habe. Das ist auch nach wie vor so und das ist bei mir auch der ganz große Wille da, das umzusetzen. Aber es fehlt im Moment einfach so ein bisschen Zeit. Aber wenn sich viele Sachen mal gesetzt haben und besser sind, dann wird das auch kommen. Es ist auch etwas, was ich, glaube ich, am Anfang alleine machen werde und deswegen erstmal so vorproduzieren kann und dann abrufen kann. Und dann kann man später immer noch gucken, ob man das ausdehnt auf zwei oder vielleicht noch mehr Personen. Oder? Wie siehst du mit dem Podcast? Du hast noch Freude und auch, wenn Zeit.
Na klar, vor allem mit dem Chris macht immer sehr viel Spaß.
Was? Also mit mir nicht, oder was? Also ich gehe hier gleich den Strom ab. Nein, natürlich. Chris fehlt uns hier an allen Ecken und Enden. Und das ist ja euch auch, das sage ich jetzt auch mal als Lob an euch beide, schön zuzuhören, von Leuten etwas zu erzählt zu bekommen. Ich bin manchmal auch, ich bin nur zu faul, per Kommentar euch zu beschimpfen, wenn ich anderer Meinung bin. Aber es ist ja auch schön an, ich finde, es lebt ja auch davon, eine andere Meinung zu hören. Also ich bin da nicht immer
D'accord.
So mit euch.
D'accord.
Genau. Es gab auch mal einen Kommentar noch via Twitter, den hatte ich noch gar nicht, zum Beispiel bei der Geschichte des Buches, wo ihr über das Buch gesprochen habt, so von wegen Nestbeschmutzer und so weiter in die Richtung, also nicht so implizit geäußert, aber hat man, er soll lieber ruhig sein. Da kann ich auch andere Positionen verstehen, um es mal so auszudrücken. Also ich finde das immer, es gibt viele Sachen, die man vielleicht auch von anderen Seiten sehen soll und muss, aber dann trete ich mir hinterher in den Arsch und habe gesagt, hättest du an dem Abend vielleicht besser Zeit gehabt, dann hättest du direkt wieder Worte geben können und hinterher ist es auch doof. Deswegen halte ich dann meinen Mund. Aber das ist auch so ein Ziel, das ich habe, dass ich da mal wieder öfter dabei sein kann im kommenden Jahr. Und ja, so ist es. So ist es. Dann bleibt es eigentlich nur für heute. Ne? Wir haben gesagt, wir machen eine kurze Weihnachtsfolge. So ein bisschen Rückblick, Vorblick. Ach, eine Sache, genau, das hätte ich jetzt fast vergessen. Ich hatte das eigentlich mit dem Markus vereinbart oder gucken wollen. Und zwar, wenn, das hatten wir ja schon mehrfach angesprochen und dafür, das kommt auch so ein bisschen jetzt noch im Zuge dessen, dass ich mich bedanken möchte oder dass wir uns bedanken möchten oder ich mich stellvertretend für alle anderen mitbedanken möchte. Wie ihr uns in dem ganzen vergangenen Jahr unterstützt habt. Der Chris und der Markus und der Thomas, mein Gott, ich wollte eigentlich die andere Reihenfolge sagen. Ich wollte zuerst sagen, der Thomas und der Chris kriegen das ein bisschen weniger mit. Aber wir werden, also wir haben ja regelmäßige Spender und wenn man über den Amazon-Link bestellt, dann bekommen wir auch einen kleinen Anteil davon beim Provision. Und so macht ihr uns das möglich. So können wir ja mal hier ein Mikrofon kaufen, mal da was kaufen und können auch vielleicht mal im kommenden Jahr, habe ich zum Beispiel eine sehr, sehr schöne Einladung von einem Klamottenbekleidungshersteller, einem Ausrüster, der gesagt hat, möchtet ihr mal vorbeikommen. Das ist auch sowas, also solche Sachen sind auch schon fürs kommende Jahr in der Pipeline. Und da kann man da mal den Sprit für bezahlen, um da hinzufahren und so Geschichten. Und da möchten wir uns, oder ich mich jetzt, wie gesagt, ich bedanke mich jetzt einfach mal für dich mit, Thomas. Ne?
Ja, natürlich.
Ja, und für den Chris und für den Markus auch. Wo war ich jetzt? Ich habe den Faden verloren.
Bei dem Bedanken
genau, für die... bedanken. Und zwar gibt es ja verschiedene Wege. Also es gibt zum Beispiel, da möchte ich mich bei, ich erwähne jetzt bewusst keine Namen, aber diejenigen, die gemeint sind, wissen das dann schon. Es gibt zum Beispiel eine Dame, die uns in regelmäßigen Abständen dann mal etwas via PayPal zukommen lässt. Es gibt zwei Spender, die uns regelmäßig die haben einen Dauerauftrag eingerichtet, die uns was zur Verfügung stellen. Es gibt mehrere Mitglieder, die sogenannte Plattform Patreon, wo man sozusagen Patron, also ihr könnt wieder Home-Patron werden, dann dürft ihr uns auch auspeitschen und durch die Lande jagen, die uns da unterstützen. Es gibt immer noch Flatter, auch wenn es weniger geworden ist und dieses Micro-Donation-Prinzip dort augenscheinlich nicht mehr wirklich richtig funktioniert. Wir haben es immer noch und auch dort kommt regelmäßig was rein und dafür möchten wir uns auch bedanken. Und es gibt noch einen Topf, der zusehends größer geworden ist in den vergangenen Jahren und der mir auch am das Schöne daran ist, dass es euch nichts kostet. Wenn ihr über unseren Amazon-Link bestellt, dann kostet nichts. Und das Schöne... das Schöne oder das Interessante ist, uns wird anonymisiert angezeigt, was ihr bestellt habt. Ja, also wenn du zum Beispiel jetzt, Thomas, etwas über unsere Amazon-Seite bestellt, also unseren Link dort, dann kriegen wir eine Provision erfahren auch, was ihr bestellt habt, aber wir erfahren nicht, wer es bestellt hat. Also wenn der Chris mal wieder seine pornografischen Inhalte bestellt, wissen wir nicht, dass er es war. Wir wissen nur, dass er Porno-Zeugs bestellt hat. So, dann hatte ich eigentlich vor, mit dem Markus mal so ein paar lustige Sachen durchzugehen, was ihr bestellt habt, und wo ich dann davor sitze und mir denke, mein Gott, das hätte ich auch gerne oder auch nicht. Zum Beispiel die, was wurde denn so im letzten, der Index Kinderpool. Also eine 1,47 Meter Durchmesser Kinderplanschbecken.
Bei
Das,
Amazon.
bei Amazon, genau.
Okay.
Breclol, Original. Also das ist eine Massagerolle. Habe ich noch nie gedacht. Campagnolo, du fährst vorwiegend FSA, ne?
Und Shimano.
Shimano?
Ja.
Okay, jemand hat zum Beispiel einen Campagnolo Zahnkranz, also eine Kassette von 11,29 bestellt. Oder Gore. Also es werden schon viele Fahrradsachen bestellt, aber es wird manchmal auch sehr. Es gibt da so Kategorien. Es hat zum Beispiel jemand ein Nylon-Frontscheibe unter Musik. Schön ist immer, ach du hier, deine DVD, die du bestellt hast, die Eiskönigin, völlig unverfroren. Die hättest du doch bestellt, oder? Was ist das nicht?
Die
Nee.
Eiskönigin.
Ja. Aber es gibt zum Beispiel auch so, ich habe zum Beispiel einmal eine CD gekauft, nachdem ein Hörer sie bestellt hatte. Und aber es wurden auch so, ach, hier meldet sich schon aus dem Chat jemand, der die Blackroll bestellt hatte. Kaffeemühle, Bambusmesserblock, Heizkörperthermostat, Küchensieb, Nähgarn. 4,5. Ich wüsste gerne mal gerne, hier hat jemand vier Rollen mit jeweils 4,5 Kilometer Nähgarn bestellt, also 500 Yards. Also insgesamt 1500 Yards Nähgarn.
Ja, der näht wahrscheinlich seine Raffer-Sachen wieder zusammen.
Nee, die kann man dann da zurückschicken. Haha. Du schickst die nämlich dann, wenn du gestürzt bist. Ich kenne auch jemanden, der uns gerade zuhört, der das vielleicht genauer weiß. Bald. Wenn du hingestürzt bist und etwas kaputt, kannst du es hinschicken und dann reparieren die das und schicken es wieder zu. Hatte ich
Echt?
auch schon den Fall.
Okay.
Ja. Mir wurde mal wie sagt man? Reißverschluss repariert, beziehungsweise nicht repariert, dann ausgetauscht, das Kleidungsstück. Deswegen ist es ja auch ein bisschen teurer, aber das macht Sinn. Philips Bluetooth-Musikempfänger, das war ich, glaube ich, selber irgendwie gedeichselt. Dann gibt es noch so schöne Sachen wie freistehender Geschirrspüler. Genau, das hatte ich damals schon. Jemand hat zwei Geschirrspüler bestellt. Das fand ich faszinierend, warum jemand zwei Geschirrspüler
Ja,
bestellt.
einer auf Reserve wahrscheinlich, falls der andere nichts taugt.
Ja, das meinst du aber nicht im Ernst. Also, aber es ist ja zweimal der gleiche. Bitte, bitte, Hörer. Ich weiß nicht, ob du mich schon mal kontaktiert hast. Ich wüsste gerne, warum jemand zwei Geschirrspüler bestellt. Das würde mich interessieren. Dann hier nochmal ein paar DVDs. Natürlich so Technikkram, ein Tablet, ein zweites Tablet. Das Tablet habe ich dann übrigens hinterher geschenkt bekommen, auch von einer Verwandten. Das war so okay. Was haben wir denn noch? Ein Repeater? Würde mich auch interessieren, ob man sowas braucht. Also, wenn ich mal umgezogen bin und eine große Wohnung habe. USB-Bürobedarf immer ganz groß. Bücher. Was haben wir noch? Bekleidung. Norweger Wollsocken. Die hat der Markus bestellt. Die hat er sich nach Norwegen schicken lassen wahrscheinlich. Warme Popeule und so. Also, ihr habt ganz viel bestellt darüber. Ich kann jetzt hier gerade gar nicht einsehen, wie viele Bestellungen. Doch, es sind insgesamt, wenn ich das richtig sehe, bestellte Artikel, wobei das natürlich manchmal mehrfach sind. Also jetzt jemand zum Beispiel 30 Masken bestellt. Also so um die 200 Artikel wurden bestellt über uns. Und das finde ich ganz, ganz toll. Und da möchte ich mich ganz herzlich für bedanken, weil das ist wirklich ein gar nicht so kleiner. Also wir müssen trotzdem alle arbeiten. Und das werden wir auch gerne weiterhin. Vor allen Dingen, weil wir alle schöne Jobs haben. Aber so mal ein klein hier ein Mikrofon und so weiter. Dafür hilft das doch schon sehr. Danke dafür. Auch im kommenden Jahr hoffentlich wieder. Ja, wenn jetzt aus dem Chat nicht noch irgendwelche besonderen Fragen kommen an uns, dann machen wir dicht, oder? Was meinst du?
Sollen wir die Frage aus dem Chat noch beantworten?
Welche? Ich habe mehrere gesehen.
Mixler.
Mixler, genau. Ah, ja, klar, gerne. Super, dass du drauf bist. Seid ihr eigentlich an Mixler gebunden? Werden wir hier gefragt von einem Hörer. Wenn ihr noch Fragen habt, also wenn, dann stellt ihr sie jetzt. Dann beantworten wir noch. Jein, wir sind insofern an Mixlr gebunden, als es eine relativ günstige Gelegenheit ist, für uns zu streamen. Also wir bezahlen auch dafür, beziehungsweise ihr indirekt über die Amazon-Gelder zum Beispiel, bezahlt ihr dafür. Und es wird und das ist eine sehr leichte Möglichkeit, wenn wir eine einfache, genauso gleiche, nee, anders, wenn wir eine identische Lösung finden würden, die auch noch die Chat-Funktion hat und die wir leicht von einem PC und von einem Mac streamen könnten, wäre ich da nicht abgeneigt, aber es funktioniert eigentlich im Moment ganz gut. Und seit ich eigentlich am Mittelstand bin, ich muss gestehen, ich installiere die App jedes Mal extra wegen Video Home und deinstalliere sie danach gleich immer wieder. Habe ich auch so gemacht. Man kann dann den Stream nicht aus der App Android nehmen, um auf ein anderes Gerät zu streamen. Das geht, glaube ich, insofern ich das richtig weiß, könntest du das mit einem Android-Tablet oder Telefon via Chromecast auf einen Fernseher streamen. Und da mit dem Chromecast dann auf dem Fernseher hören, wenn das eine Alternative ist. Oder du kannst auch auf jedem PC oder Laptop oder was auch ich immer, im Browser einfach hören. Das heißt, du brauchst nur ein Gerät, was einen Browser hat und da kannst du dann auch aufmachen und kannst da Mixler dann nutzen. Geht nicht mit Chromecast, das geht, glaube ich, schon, wenn du es einfach spiegelst. Wenn du also den Mixler also spiegelst. Aber ansonsten wäre das Einfachste, einfach irgendeinen Browser zu öffnen auf dem Fernseher. Aber vielleicht hat ja auch noch einer der Hörer eine Idee. Ich habe da insbesondere den Stefan. Stefan weiß, dass ich ihn meine, im Hinterkopf, weil ich weiß, dass er mal unseren Podcast über den Fernseher gehört hat. Vielleicht ist das ja noch eine Lösung, dass er noch eine Idee dazu hat. Kommt jetzt noch Mixler-Chat-Funktionen, sind unzureichend. Man kann zum Beispiel keine Fotoscreenshots senden. Ja, stimmt auch. Aber im Moment ist zumindest Mixler von dem Gesamtpaket Chat plus Stream plus einfache Anbindung an PC und Laptop das, was wir im Moment nutzen, weil es einfach funktioniert. Wenn ihr, wie gesagt, ein Rundumpaket, ein einfaches habt, was ihr vorschlagen könnt, gerne schickt uns eine E-Mail, schickt uns einen Link. Wir sind da nicht verheiratet mit. Ja, also wie gesagt, ne, wenn ihr was Besseres habt, immer gerne. Also wir sind offen für Neuigkeiten, aber im Moment ist das noch so das Mittel der Wahl. Ich habe aber auch schon gehört, um da vielleicht jetzt auch noch was zu erzählen, wir zeichnen ja auf, du glaube ich mit Outer City noch, ne?
Ja, genau.
Das längerfristige Plan ist, dass wir beide Reaper und dem von deutschen Podcastern entwickelten Ultraschall aufzeichnen. Machen wir jetzt auch noch so ein bisschen hier Backstage. Genau.
Genau.
Dass wir mit Reaper, das können dann die sich nur für Radsport interessieren, können dann jetzt skippen und frohes Fest alle und gut Rutsch. Da werden wir in Zukunft hoffentlich bald alle mit Reaper und Ultraschall arbeiten und in Ultraschall soll es jetzt auch bald ein großes Update geben mit irgendetwas bahnbrechendem, game-changing, was aber noch nicht erwähnt wurde und da bin ich auch gespannt und die sind zum Beispiel immer sehr, sehr gut in solche Sachen entwickeln und erneuern. Da wird es zum Beispiel, werden wir dann die Möglichkeit haben, nicht mehr, der Markus und ich machen das schon, nicht mehr via Skype miteinander zu sprechen und es aufzunehmen, sondern Studio Link, eine Direktverbindung, die qualitativ nochmal hochwertiger ist. Man kann sich einfach ans Wort fallen und so weiter und so fort. Es würde mich nicht wundern, wenn aus der Richtung auch noch etwas kommen würde, was so etwas vielleicht vereinfacht, verbessert und so weiter. Mixler plus Velohome WhatsApp-Gruppe. Ja, nein, also ich finde es schön, dass gerade jetzt im Moment, dass alles so ein bisschen gebündelt ist und dass ich die Aufnahmesoftware und die Streaming-Software, dass ich zwei Sachen habe, die parallel laufen und dann noch was Drittes nebenher, also nochmal dann irgendwie ein weiteres, was ich bespielen muss, das würde mich, glaube ich, überfordern. Zumindest wenn ihr noch, also wenn ihr wollt, dass wir noch miteinander zusätzlich agieren und auf euch reagieren, dann ist es, glaube ich, noch ein Telefon nebenher oder ein Tablet oder WhatsApp jetzt noch eine Gruppe dazu bilden. Ich glaube, das würde mich zumindest überfordern. Würdest du das noch hinkriegen nebenher?
Ja, da könnte man ja schon fast einen Podcaster darauf abstellen, die dritte Applikation zu bedienen.
Ja, aber überleg mal, wenn wir schon zu dritt Terminschwierigkeiten finden, dann noch jemanden abstellen, der sich nur darum kümmert, das wird ja noch schwieriger und noch komplizierter. Deswegen also mehr als zwei Programme so parallel laufen lassen, das ist so, da wird es dann, glaube ich, ein bisschen sehr kompliziert.
Das glaube ich auch, ja.
Aber wie gesagt, es gibt mal so eine Xenem-Lösung, gibt es mit IRC-Chat dazu, aber das kann ich auch, also da bin ich technisch zu unbedarft und Mixler ist für uns einfach eine sehr, sehr einfache Lösung. um das hinzukriegen. Insofern, man könnte vielleicht noch, ja, es gibt noch andere Lösungen, aber solange es, ich finde jetzt, dass es keine Screenshots man schicken kann und keine, was war das zweite, Fotos, Screenshots senden, klar, aber dann einfach verlinken und dann schnell drauf, das geht. Also, das, wenn das das größte Problem ist, was wir derzeit mit dem Live-Senden haben, dann wird das, glaube ich, funktionieren. Und ein schniekes Mikro für Thomas. Alles klar, Björn, das habe ich notiert. Der Thomas wird dann wohl mal in Kürze das Setup, was ich hier habe, auch zugesendet bekommen. Danke für den Hinweis. Ja,
Ja,
dann
dann
war es
sind
das.
wir fast am Ende, oder?
Ja, also wenn jetzt nicht noch irgendwelche Fragen aus dem Chat kommen zu uns, dann machen wir jetzt Schluss. Thomas, von ganzem Herzen, danke fürs ganze Jahr.
Ja, ich habe gedacht, hat Spaß gemacht.
Nein, hast du nicht, hast du nicht, hast du nicht. Du hast hier was ordentlich geleistet und abgeliefert und das muss man können. Muss man ja mal loben. Und danke an den Chris für das Jahr und sein Wissen und alles, was dazu gehört. Und danke auch an den Markus, vielleicht der mit dem vielleicht nicht ganz so einfachsten Jahr von uns allen, aber dass er trotzdem immer weiter die Ohren steif gehalten hat, ist etwas immer aufgestanden wieder und so weiter. Das ist etwas, was ich auch an ihm schätze und geht weiter. Es geht immer weiter. Danke an alle Hörer, danke für die Spenden, danke für alles, für den Zuspruch, Motivation und alles, was dazugehört. Und auch ja, dass im Prinzip ich ja auch diesen wunderschönen Job, den ich jetzt habe, auch ein bisschen dem Podcast und den Hörern, die uns dazu getrieben haben, verdanke, auch super. Ja, da machen wir jetzt dicht. Und wir sehen, Quatsch, wir hören uns, ich würde sagen, im kommenden Jahr. Wann auch immer. Definitiv im Januar und ja, so ist es dann. Okay? Gehabt euch wohl, passt auf euch auf, rutscht gut ins kommende Jahr und dann auf bald. Tschüss!
Tschüss!